Ich freue mich wirklich sehr, heute da anzuschließen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, und würde ganz kurz gerne noch zu dem rückblickend den Abschluss anschauen, den wir da gehabt haben. Beim ersten Mal ging es ja um die Gemeinschaft mit dem Herrn, Gott wirklich zu suchen, wirklich sein Angesicht zu suchen, um Gottes Willen. Und da sind wir mit dieser Bibelstelle dann an diesem Schluss gekommen, dass Mose dieses Zelt der Zusammenkunft außerhalb des Lagers aufgestellt hatte. Und jedes Mal, wenn Mose da in dieses Zelt ging, kam diese Wolkensäule in dieser Herrlichkeit, diese kam vor das Zelt, und da geschah etwas, und da gehen wir heute rein. Da geschah etwas, das fast noch gewaltiger war als diese Wolkensäule, die da auf den Boden kam. Es heißt nämlich dann, zwei Verse weiter, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redete. Genau, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Also dieser Gott, der so gewaltig ist, ist Mose begegnet, Angesicht zu Angesicht. Was heißt Angesicht zu Angesicht? Das ist so ein biblisches Deutsch. Das heißt, er steht vor ihm und redet mit ihm wie mit einem Freund. Dieser Gott, der in dieser Wolkensäule hinabkam, hat an diesem Ort, in diesem Zelt der Begegnung, eine Freundschaft zu pflegen begonnen mit diesem Mose. Freundschaft mit Gott ist ein Aspekt unseres Lebens mit dem Herrn. Und ich glaube, dass Gott den Mose gerufen hat auf den Berg als seinen Diener, aber er ist ihm begegnet im Zelt als sein Freund. Und es sind zwei verschiedene Orte, die wir anschauen werden heute. Mose hatte eine Berufung, auf den Berg zu gehen. Und in dieser Berufung hat ihm Gott Dinge gezeigt, hat ihn angeleitet, wie er das Volk führen sollte. Aber er ist ihm begegnet als ein Freund in diesem Zelt der Zusammenkunft. So, was prägt Freundschaften für uns? Was prägt auch Freundschaft mit dem Herrn? Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die maßgebend sind, wie Freundschaft sich entwickeln kann mit Gott. Das eine ist natürlich der Glaube. Was glauben wir diesbezüglich? Und aber auch unsere Vorstellung. Was stellst du dir unter Freundschaft vor? Es gibt bestimmt noch andere Aspekte, aber das sind zwei wichtige, die wir heute anschauen möchten. So, der Glaube. Der Glaube, was gibt die Grundlage für uns, dass wir überhaupt eine Freundschaft haben können mit Gott? Wieso? Was heißt es da? Und war das nicht etwas, das nur für Mose ist? Ist das etwas, das dich und mich heute betrifft? Ich glaube ja. Und wir sehen das im Vers von Johannes 15,15. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Wieso sind wir Freunde Gottes? Was sagt der Jesus? Hast du irgendetwas dazu getan? In diesem Kontext sagt Jesus: Ihr seid meine Freunde, weil ich euch alles sage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, wenn man denn das etwas zusammenfasst, der Vers. Wenn man den ganzen Vers liest, heißt es: Denn die Knechte wissen nicht, was der Herr tut. Aber euch nenne ich Freunde und euch sage ich alles, was ich schon vom Vater gehört habe. Diese Freundschaft, die Jesus da beschreibt, ist zum einen real. Sie betrifft dich. Du kannst ein Freund Gottes sein. Und zum anderen spricht es von Vertrautheit. Jesus sagt dir Geheimnisse, die er einem Knecht nicht anvertrauen würde. Aber dir sagt er das. Wir sind Gottes Freunde mit all unseren Fehlern. Du musst nicht zuerst perfekt werden, bevor eine Freundschaft mit diesem Gott wachsen kann. Du musst nicht zuerst alles klar verstehen. Du musst nicht Theologe werden, damit du ein Freund Gottes sein kannst. Du bist ein Freund Gottes, weil er dich ein Freund nennt und weil er dich zum Freund haben möchte. Und so erfüllte sich die Schrift, heißt es, im Jakobus 2,23, die spricht: Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Der Jakobus schreibt das da. Also bei Abraham hat das mit Glaube und Gerechtigkeit zu tun und dadurch wurde er gesehen als ein Freund Gottes. Nun dürfen wir nicht auf einem Vers oder zwei Versen eine ganze Theologie aufbauen. Das möchte ich hier noch festhalten. Die Freundschaft Gottes ist ein Aspekt unserer Gottesbeziehung. Das ist nicht alles, aber es ist ein wichtiger Aspekt. Es gibt weitere Aspekte unserer Gottesbeziehung, wie die Sohnschaft zum Vater, oder wir sind tatsächlich doch noch Knechte Gottes, auch wenn er uns Freunde nennt, denn er ist ein Herr und wir sind auch seine Knechte. Wir sind Jünger, er ist Lehrer, wir sind Braut, er ist Bräutigam. Es sind so verschiedene Aspekte unserer Gottesbeziehung, die sich aber nicht widersprechen. Nur heute möchten wir hauptsächlich in die Freundschaft mit Gott eintauchen und schauen, was es bedeutet, eine Freundschaft mit ihm zu haben. So, was sind unsere Vorstellungen von Freundschaft? Was ist deine Vorstellung? Wie bist du mit einem Freund? So, heutzutage, wenn man so die Jungen reden hört, miteinander so, hey, Alter, wie geht's? Und so, das kann man nicht auf richtig Deutsch sagen. Das heißt einfach so auf Berndeutsch. Aber ich habe mir dann vorgestellt, wie ist das, weißt du, mit dem Mose? Da kommt die Wolkensäule vor das Zelt, das ganze Flüchtlingslager schaut sich um. Hey, siehst du, Mose geht wieder zum Zelt, die Wolkensäule kommt. Da steigt der Herr aus zu Mose. Hey, Alter, wie geht's? Bist du auch schon da? Der Mose kommt. Hey, Bro, schön bist du wieder hier. Wie war's im Himmel? Ich hab dich vermisst. Ist das Freundschaft? Das ist eine Umgangsform von jungen Freunden hierzulande, aber es ist nicht eine Definition von Freundschaft. Wir wissen nicht, in welchem Ton und auf welche Art und Weise der Herr mit dem Mose kommuniziert hat. Vielleicht war es so, ich bezweifle es jedoch. Aber die Freundschaft, die geht weiter als das. Freundschaft bedeutet zum Beispiel füreinander da sein. Freundschaft bedeutet, dass eine Offenheit da ist für das, was die andere Person sagt. Oder in diesem Fall, was Gott sagt. Freundschaft bedeutet, ehrlich zu sein. Dass du nicht versuchst, Dinge deines Herzens zu verdecken und dem Herrn irgendwelche Ausreden präsentierst oder besser versuchst, dazustehen, als du eigentlich bist, weil er kennt dich ja. Ehrlich zu sein. Es hat damit zu tun, etwas annehmen zu können, etwas auch sagen können einander. Meine Freunde, die dürfen mir wirklich offen sagen, wenn ich irgendwo falsch liege. Und ich versuche das auch anzunehmen. Mal besser, mal weniger gut. Aber in einer Freundschaft sollte es möglich sein, über solche Dinge zu sprechen. Und wir tauschen über unsere Leidenschaften aus. Wenn ich mit Freunden zusammen bin, dann sprechen wir über die Dinge, die unsere Herzen bewegen. Die Dinge, die da brennen im Herzen. So, zum Beispiel Katrin und ich, meine Frau, als wir uns kennengelernt haben, vielleicht war es so vor oder nach der Heirat, kennengelernt haben wir uns vor der Heirat, aber kennengelernt haben wir uns erst nach der Heirat. Und diejenigen von euch, die in einer langen Beziehung sind, die wissen, wie das ist. Man startet mit Smalltalk, man startet mit Plänen und Dingen, die einen begeistern. Wir sprechen über Pläne, über Ziele, über Visionen. Aber es ist gar nicht so einfach, über die Dinge des Herzens offen zu reden. Und wir mussten das lernen. Wir hatten einander lieb, wir waren begeistert, wir hatten gemeinsame Visionen und Pläne. Aber es brauchte eine gewisse Zeit, in der wir lernen konnten, Herz zu teilen, offen zu sein, sich verletzlich zu machen, mal zu hören, was die andere Person sagt, wenn wir etwas von uns preisgeben, das wir sonst nicht mit allen teilen. Das braucht Zeit. Und ich bin überzeugt, dass auch unsere Freundschaft mit Gott Zeit braucht. Nicht, weil Gott Zeit braucht, aber weil wir diese Zeit brauchen, um wirklich uns zu öffnen und zu wachsen und zu vertrauen. Wir wissen, dass Gott vertrauenswürdig ist, und doch brauchen wir Zeit, um das zu lernen, bis es wirklich in die Tiefe sinkt. Und da wächst auch unser Glaube. Aber ich denke, dass in einer freundschaftlichen Kommunikation die Ehrlichkeit etwas sehr Wichtiges ist. Der Schreiber des Hebräerbriefes hat gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Und wir stehen in dieser Gefahr. Wir stehen in dieser Gefahr, dass wir in diesem Zelt der Zusammenkunft sind, bildlich gesprochen, mit unserem Gott auf einer freundschaftlichen Ebene sprechen können. Und er sagt uns etwas, das vielleicht Veränderung braucht. Er sagt uns etwas, das für uns etwas kritisch ist, und dann überhören wir das einfach. Sagen wir einfach, na, das passt mir vielleicht nicht so. Und der Hebräerbrief ermahnt uns da wirklich, unsere Herzen nicht zu verstocken. Lass nicht eine Herzenshärte entstehen in deiner freundschaftlichen Beziehung mit diesem Gott. Weißt du, was passiert? Dass, wenn wir Dinge versuchen zu wettzumachen, eine Fassade aufzubauen, das zerstört eine Freundschaft. Du kannst von Menschen, die du nicht so gut kennst, kannst du eine Fassade aufrechterhalten. Vielleicht willst du gar nicht, dass all die Menschen sehen, was dahinter geschieht. Ich weiß auch nicht, ob das immer der Fall sein muss, dass jeder deine intimsten Details kennt. Aber in einer Freundschaft kannst du das nicht. Und wenn du es beginnst zu tun, dann wird dein Herz verstockt und du kannst Gottes Stimme nicht mehr so klar hören. Und das beginnt nicht, indem du eines Tages sagst, so Gott, von dir habe ich jetzt genug, das war's, ich kündige dir die Freundschaft. Sondern es beginnt damit, dass er dir etwas sagt, was du nicht hören willst und du findest eine Ausrede dazu. Weil du sagst, ja, aber es hat einen Grund, wieso, dass ich das tue, wo ich nicht tun soll. Aber ich habe einen Grund, wieso, dass ich diese Gedanken zulassen soll. Oder ich bin ein Opfer und kann nichts dafür. Und wir haben dann Ausreden. Und jede dieser Ausreden, die baut ein kleines Stück Mauer zwischen dir und diesem Gott in der Freundschaft. Und diese müssen wir wirklich umgehen. Ich glaube, dass wir im Laufe der Zeit unseres Christseins diese Einfachheit der freundschaftlichen Kommunikation etwas verlernt haben. Zu Beginn ist es so einfach. Gott sagt A, du sagst ja. Gott sagt, geh dorthin, du sagst ja. Gott sagt, mach das, du sagst nein, wieso soll ich das machen? Und er sagt es dir. Du sagst immer noch ja oder nein. Ist alles okay mit Gott. Aber mit der Zeit sagt Gott, geh dorthin und du sagst ja, aber gehst nicht dorthin. Und das ist nicht dasselbe. Du findest eine Ausrede oder du kannst sogar dich überzeugen, dass du eigentlich Gottes Stimme gefolgt bist, obwohl du es nicht tust. Und da kommen wir dazu, dass eigentlich unsere Freundschaft mit Gott ein falsches Bild erhält und wir das auch missbrauchen. Wir denken manchmal, unser Gott ist so, ja, wie soll ich sagen, andersrum. Wir sind so egozentriert, dass wir denken, unser Gott schaut, dass es uns gut geht. Er ist so ein Sugar Daddy. Er gibt uns, was wir brauchen, einfach, dass wir ein bisschen bei ihm sind, weil er braucht uns ja. Er findet Gefallen an uns, das heißt es ja. Du bist die Liebe seines Lebens. Er findet Gefallen an dir. Also gibt er dir, was du willst, und dann bleibst du bei ihm. Wenn du nicht kriegst, was du willst, dann tschüss, suchst du dir etwas Besseres. Gott ist kein Sugar Daddy. Und Gott ist auch nicht unsere Person, die wir haben, unser Vitamin B im Himmel. Kennst du das aus den Movies? Ich habe einflussreiche Freunde, taste mich nicht an, oder ich kann tun, was ich will, denn ich habe einflussreiche Freunde. Ich kenne die Politiker, kenne einen Polizeichef, da habe ich einen Freipass. Auf einmal passieren Dinge und du denkst, ja, wir machen das ja, der Herr schaut dann schon, der biegt unsere krummen Wege ja wieder gerade. Aber es tut er eben nicht. Es heißt im 1. Petrus, schreibt der Petrus, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Und jetzt kommt's, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Der redet jetzt von Knechten. Wir sind trotzdem seine Freunde, aber in dieser Freundschaft dürfen wir nicht die Freiheit als Deckmantel nutzen, um zu sagen, ja, wir sind halt die Freunde Gottes. Hast du gelesen, die Freunde Gottes, die können tun, was sie wollen, die können interpretieren, was sie wollen, sie sind gerechtfertigt, Jesus hat bezahlt, alles ist vorbei. Nein, wirklich nicht. Und ich glaube, wir müssen da unsere Herzen einfach auch wieder mal prüfen lassen. Sagen, Gott, bin ich wirklich Vollgas bei dir dabei oder mache ich selber Kompromisse und habe Ausreden für das, was ich da tue? Die Freundschaft mit Gott, die hat nämlich einen Haken. Und der Vers, den ich euch vorher vorgelesen habe oder den ihr gesehen habt, aus Johannes 15,15, wo es heißt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, weil ich euch verkündigt habe. Dieser Vers ist im Kontext, hat es da noch einen Vers davor. Stellt euch mal vor. Oh, das steht schon da. Und da steht, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Freundschaft mit Gott ist unzertrennbar mit Gehorsam zu Gott. Es geht nicht anders. Wir können nicht diesen Deckmantel der Freundschaft nehmen und uns ein schönes Leben machen. Es hat mit Gehorsam zu tun. Und ja, tatsächlich, jetzt müssen wir trotzdem etwas tun. Er sagt, ihr seid meine Freunde, weil ich euch alles verkündet habe. Aber im selben Atemzug nennt er, dass wir tun müssen, was er uns sagt. Nicht verdrehen müssen, nicht abschwächen müssen, nicht irgendwo liberal, passend zur Weltgeschichte interpretieren. Nein, er sagt, wenn ich dir etwas sage zu tun, dann musst du das tun. Auch wenn du mein Freund bist. Und wenn du mein Freund bist, dann tust du, was ich dir zu tun sage. Was sagt er denn, was wir tun sollen? Da kann man jetzt Abende füllen. Aber ich glaube, im Kontext ist es das, was in Vers 13 steht. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ist so einfach, hä? Tut, was ich euch sage zu tun. Tut, was ich tue, wie es an anderen Orten heißt. Und Jesus hat sein Leben gelassen für seine Freunde. Und das ist seine Definition. Du gibst alles in Freundschaft. Du gibst alles. Du nimmst nicht alles einfach zu deinem Vergnügen und alles, was du bekommen kannst, muss ja zu dir kommen. Nein, du lässt dein Leben für deine Freunde. Jemand hat Jesus einmal gefragt, ja, was muss ich denn tun, damit ich gerettet werde, war der Kontext dort. Und Jesus hat die bekannte Antwort gegeben, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind die Dinge, die Gott von uns erwartet. Du möchtest Gott deinen Freund nennen? Dann tu, was er sagt. Was für ein Privileg ist das, Gott als Freund zu haben, aber dann auch tun zu können, was er sagt. Wieso klappt das nicht so? Wieso sträuben wir uns dagegen? Ich glaube, es hat viel mit Ängsten zu tun. Dass wir nicht ganz verstehen, was Gott für uns plant. Unsere Vorstellungen von Vaterschaft sind oft sehr unreal in Bezug auf Gottes Vaterschaft oder auch von Freundschaft. Wir kennen vielleicht schlechte Beispiele von Freundschaft, aber im Hebräer heißt es, dass ohne Glauben es unmöglich ist, ihm zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er ein Richter ist und uns niederprügelt und dass er sich lächerlich macht über uns, denen, die ihn suchen. Das steht da nicht. Es steht, dass wir glauben müssen, dass er ist und dass er die belohnen wird, die zu ihm kommen, welche ihn suchen. Also der Kontext, die Richtung, auf die du deine Augen richten musst, ist, dass er dich belohnen wird. Wenn du ihn suchst, dann findest du nicht jemand, der sich über dich lustig macht und Gericht bringt, sondern jemand, der dich belohnt. Die ganze Vorstellung von Gottes Gericht, das kommen wird, wir sehen immer den schrecklichen Teil und dieser ist eine Realität, aber für uns, die wir an ihn glauben, an die Rechtfertigung, an die Befreiung aller Sünden durch Jesus Christus, da steht eine Belohnung vor uns. Eine Belohnung. Wer rennt da nicht drauf los? In seine Arme und nimmt eine Belohnung in Empfang. Wir müssen glauben, dass er ist und dass er uns belohnen wird. Die ihn suchen. Das Thema Freundschaft ist wirklich etwas komplex im biblischen Sinne, weil Gott ist so heilig und so unfassbar und trotzdem so nah und so menschlich in Jesus. Jemand hat mal gesagt zu Jesus, guter Lehrer, und Jesus hat gesagt, wen nennst du da gut? Nur Gott ist gut. Stell dir das mal vor. Gott in menschlicher Form sagt, hey, wenn nennst du da gut? Hätte er einfach ja sagen können, ja, ich bin gut. Aber nein, diese menschliche Zerbrochenheit und Schwachheit, die er uns vorlebt. Ein König mit einer Dornenkrone, nicht mit Gold auf dem Kopf, der seine Jünger alles tut für sie, der sein Leben lässt für sie, das ein Leben gibt für seine Freunde. Das ist ein Bild, das sich in unseren Köpfen etwas formen muss. So möchte ich einen Schritt weitergehen und schauen, wenn wir in diesem Zelt der Zusammenkunft, bildlich gesprochen, wenn wir in diese freundschaftliche in unserem Alltag. So, wie sieht das aus, wenn wir zum Gebet gehen? Es ist mir bewusst, dass es verschiedene Formen gibt. Wir können Gott unsere Gebete ausdrücken mit Musik, mit Kunst, mit Tanz. Und heute möchte ich einfach den Teil wirklich des gesprochenen Gebets, der Zwiesprache anschauen. Das heißt nicht, dass andere Dinge nicht ein Ausdruck oder eine Kommunikation mit Gott sein können. So wie geht es dir, wenn du betest? Erlebst du, so wie Mose, die Wolkensäule? Gestern habe ich sie gesehen über Könitz. Da hat wieder jemand gebetet in Könitz. Morgen, oh, da war es in Ostermundigen. Nein, es geht dir ja vermutlich nicht so, mir nämlich auch nicht. Aber es ist auch nicht für alle Leute gleich. Selbst in der Bibel haben wir ja ganz unterschiedliche Beispiele. Und zwar hat zum Beispiel der Elia, der ja auch nicht gerade ein Unbekannter war, hatte ein ganz anderes Erlebnis. Er suchte den Herrn, beziehungsweise der Herr rief ihn ebenfalls auf einen Berg. Und da war er aber nicht im Wind, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern in der Stimme eines sanften Säuselns, einem kleinen Windchen. Und da hat Gott zu ihm gesprochen. So anders wie zu Mose auf dem Berg. Wir lesen das so durch, nicht im Wind, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer. Ey, wenn es steht nicht im Wind, heißt das nicht in einer Orkanböe, die darüber fegte und er sich festhalten musste am Baum, der kurz später zu wackeln begann, weil das Erdbeben kam und dann fing er noch Feuer, also musste er den Baum wieder loslassen und sich in einer kleinen Höhle verkriechen, bis er sagte, Gott, wo bist du? Und der kam dann, ich bin hier, Elia, ich bin hier. Nicht in diesen gewaltigen Dingen, sondern ganz ruhig ist er zu ihm gekommen. Es ist wieder nicht die Form, wie Gott spricht, sondern die Tatsache, dass er spricht, die zählt in unserer Freundschaft mit ihm. Ich habe das zu Beginn erwähnt, dass zurück zu Mose, dass Mose hatte Erlebnisse auf dem Berg. Mose hatte Erlebnisse, die waren gewaltig auf dem Berg. Wenn du dir vorstellst, zu Beginn, diese Steintafeln, zweimal, aus dem Himmel beschrieben. Er geht drauf, er geht drunter, Gott spricht zu ihm. Und er hatte im Kontrast dazu diese Begegnungen im Zelt der Zusammenkunft. Und ich glaube, dass es in unserem Leben etwas Ähnliches gibt. Du musst wissen, Mose ging nicht einfach auf den Berg. Mose wurde gerufen und Mose erhielt einen Auftrag. Mose tat Fürbitte, das haben wir das letzte Mal angeschaut, Fürbitte auf diesen Berg, für das Volk. Gott hat zu ihm prophetisch geredet, er hat gesagt, hey, die beten ein goldenes Kalb an dort unten. Er hat zu ihm über den Zustand des Volkes gesprochen und Mose war an diesem Ort des Dienstes, der Berufung, der Fürbitte. Diese Dinge sind nicht passiert im Zelt. Im Zelt hat Gott andere Dinge gesprochen zu Mose. Und es ging im Zelt um die Beziehung mit seinem Gott. Und es gibt in deinem Leben Zeiten, da ruft dich Gott auf diesen Berg, an diesen Ort deiner Berufung, wo du einstehst in Fürbitte, wo du seine Stimme hörst und er prophetisch zu dir spricht, dir Dinge offenbart, die du nicht wissen kannst. Vielleicht passieren Zeichen und Wunder, vielleicht auch nicht, aber es ist dieser Ort der Berufung, dieser Ort, an dem er dich hinruft. Auf den Berg wirst du gerufen, aber ins Zelt der Zusammenkunft, wenn du da hingehst, wird Gott dir nachfolgen und ebenfalls kommen. Die Wolkensäule war nicht im Zelt der Zusammenkunft und Mose, oh, die Wolke ist da, tschüss, ich muss wieder los. Nein, es war umgekehrt. Mose ging, die Wolke kam. Du gehst in deine Gebetszeit, der Herr kommt. Der Herr ruft, dann gehst du. Du bist sein Freund, wenn du tust, was er sagt. Gehorsam gehört dazu. Aber wenn du ihn suchst, so wird er kommen. Wenn du an deinen Ort der Verborgenheit gehst, hier im Gebetshaus, im Gebetsraum, in deiner Kammer, wenn du gehst, die Wolkensäule, der Herr, er kommt. So was tun wir in diesem Zelt der Zusammenkunft? Wie beten wir da? Es gibt das Müllkippengebet. Kennt ihr das Müllkippengebet? Es gibt auch in der zwischenmenschlichen Beziehung gibt es so diese Bekannten, die vielleicht bezeichnen sie dich als Freund oder Freundin und vielleicht ist es etwas einseitig. Denn diese Menschen, sie kommen und quasseln dich voll, entweder mit all ihren Problemen oder mit all ihren Erfolgen. Und wenn sie dann fertig sind, sagen sie, tschüss, schön, so schön dich zu kennen. Und du stehst da und hast außer Ja und Amen nichts gesagt. Das ist ein Müllkippengebet. Das machen wir manchmal mit dem Herrn. Du gehst und sagst, Herr, ich habe das und ich habe dies und jenes. Egal ob Erfolge oder Probleme, aber nur drauf losblabbern und nicht zu hören, was dein Gegenüber sagt, ist schwerlich eine Freundschaft. Du brauchst einfach jemanden, um abzuladen oder um Bestätigung zu finden. Es gibt die Gebetspredigt. Kennt ihr die Gebetspredigt? Das findet man immer wieder in den Fürbittetreffen. Wenn jemand Fürbitte tut am Mikrofon, da gibt es so diese Art zu beten, indem man eigentlich im Gebet allen anderen im Raum seine Meinung sagen möchte. Oder sogar noch vielleicht etwas dazu guter Input geben möchte. Also so, kennt ihr das? Oh mein Gott, ich danke dir, dass du die Situation von Hans-Peter kennst und du weißt ja, dass er schon lange in die Institution XY gehen sollte. Aber vielleicht, ich weiß doch, gell, du weißt, Gott, dass die Versorgung, die funktioniert einfach anders. Und Gott, auch wenn wir jetzt da beten, sag doch dem Hans-Peter, er soll das doch anders machen, weil wir wissen ja eigentlich, was er tun soll. Und dann noch 10 Bibelverse und du kannst eine ganze Theologie den Mitbetern so vermitteln. Und ich bin nicht so sicher, ob der Herr der Empfänger dieses Gebets ist oder ob es die Leute sind, die um dich da rumstehen. Das Gebet ist nicht da, um Aufmerksamkeit und Zustimmung anderer zu erhalten. Weißt du, was Jesus dazu sagt? Jesus sagt dazu, du sollst nicht beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Schließe deine Türe und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Nicht beten, dass du bemerkt wirst. Wir tun das so gerne. Wir haben so gerne Aufmerksamkeit. Besten ist dann noch, wenn du nachher gehst und sagst, dein Gebet war also wirklich so schön. Mein Bruder, ich teile deine Gedanken. So schön, wie du gebetet hast. Und der andere sagt, oh, das tut so gut. Aber was es hier heißt, ist, du hast deinen Lohn schon erhalten. Du kriegst nichts mehr dafür. Beim Herrn ist es nicht angekommen, weil es war nicht an den Herrn gerichtet. Es war für dich. Es war für deine Aufmerksamkeit. Zum Herrn betest, dann bete zu deinem Vater, sagt da Jesus, der ins Verborgene sieht. Und die Begegnungen mit Gott in der Verborgenheit, diese sind es, die unsere Kraft in der Öffentlichkeit definieren. Du kannst nicht immer in der Öffentlichkeit stehen und große Gebete oder Reden schwingen, ohne dass du Zeit in der Verborgenheit hast mit deinem Vater. Es geht nicht. Früher oder später, tendenziell früher, stürzt du ab. Was so sagen darf. Es ist kein Gehalt mehr da. Es ist nicht mehr da, dass deine leeren Worte ausfüllen könnte, weil die Beziehung, diese wächst in dieser Verborgenheit mit dem Vater. Weißt du, der Mose konnte täglich in diesem Zelt der Zusammenkunft sein. Und nur bei Bedarf hat der Herr ihn gerufen auf den Berg. Es wäre ein armer Kaib gewesen, wenn er jeden Tag auf den Berg hätte gehen müssen, oder? Der war gut zweg, ein Wandervogel, würden wir sagen. Aber täglich war er in dieser intimen Beziehung, täglich. und daraus ist in seiner Berufung auch Kraft gewachsen. Ja, wir bleiben da beim Vers aus Matthäus, wie man eben nicht beten soll. Und wenn wir da weitergehen in den nächsten Versen, heißt es, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, sogar bevor wir ihn bitten. Was heißt das, nicht plappern? Nicht plappern heißt das Wort, das heißt da eigentlich nicht stottern oder keine leeren Worte wiederholen. Das heißt, du wiederholst einfach, oh, bitte Herr, 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 mach das, mach das, mach das. Ja, wir kennen die bittende Witwe, aber die hat nicht geplappert. Die bittende Witwe, die hat den Richter so lange angefleht in Beständigkeit, bis er nachgegeben hat. Aber ihre Worte waren nicht leer, die waren voller Gehalt. Und die waren täglich und die waren immer wieder, bis er nachgegeben hat. Aber du kannst nicht ein magisches Gebet haben, wenn du diese Worte in dieser Reihenfolge sprichst, dann verzauberst du den Herrn und er gibt dir, was du brauchst. Das funktioniert nicht, das ist ein Plappern. Das sind leere Worte. Aber wenn wir immer wieder unsere Worte hinbringen, immer wieder unsere Anliegen bringen, in dieser Beständigkeit, etwas, das wir auch hier im Gebetshaus hier anstreben, dass die Beständigkeit vorhanden ist der Gebete, dass es pausenlos wird, aber mit Gehalt, dann verändert das etwas. Aber wir sollen nicht einfach nur leere Worte machen und Worte wiederholen, ohne dass wir den Sinn davon wirklich im Herzen tragen. Diese bittende Witwe, die hatte das im Herzen. Die hat nicht einfach etwas geplappert, die hatte wirklich ein Anliegen diesbezüglich im Herzen. So, wie sollen wir denn beten? Und da komme ich dann langsam zum Ende dieses Teils. Wie sollen wir beten? Das lässt Jesus nachfolgen in den nächsten Versen. Wir kennen das. Er sagt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Und du hast nicht gewusst, dass dies kommt. Schön hast du das Lied an den Anfang genommen. Aber das bekannte Gebet, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So sagt Jesus, sollen wir beten. Und das ist ein Gebet, das passt in den Kontext des Zeltes der Zusammenkunft. Das ist das Gebet, das er von dir in diesem freundschaftlichen Aspekt hören möchte. Das ist die Anleitung von Jesus, wie wir beten sollen. Du kannst das Gebet plappern, wie die Heiden, einfach durchrattern. Unser Vater, der du bist im Himmel, unser Vater, der du bist im Himmel. Und wenn du, früher hat man das auch so gesagt, 20 Mal ein Vater unser beten bitte, dann sind deine Sünden wieder gesühnt. Es funktioniert nicht. Aber wenn das Herz da drin ist, dann wirst du sehen, wie es etwas tut im Himmel und aber auch in deinem Herzen. So, wie können wir das beten? Ich möchte euch da ein bisschen herausfordern. Ich komme jetzt zum Ende, sodass wir hoffentlich das noch zusammen machen können. Wir kennen das Gebet ja auswendig, die meisten. Aber hast du das schon mal anders gebetet? Hast du schon mal das nicht nur aus deinem Gedächtnis gebetet, sondern das etwas meditiert? Und ein Weg ist, indem du jedes Mal, wenn du das durchbetest, du betest das laut und jedes Mal betonst du ein anderes Wort in diesem Satz, den du sprichst. Und du wirst sehen, wie das so eine vielfältige Bedeutung bekommen kann für dich. Ich nehme nur mal den ersten Satz. Unser Vater, der du bist im Himmel. Jetzt Jetzt kannst du es beten und sagst, beginnst von vorne. Unser Vater, der du bist im Himmel. Du kannst es auch auf deinen Dialekt beten. Unser Vater. Du bist nicht sonst dein Vater, du bist unser Vater, der du bist im Himmel. Oder du gehst weiter. Vater. Unser Vater, der du bist im Himmel. Du bist nicht nur unser Bekannter, du bist unser Vater. Unser Vater, der du bist. Der du bist. Der du bist. Er ist es. Unser Vater, du bist unser Vater. Unser Vater, der du bist. Im Himmel. Oh, der ins Verborgene sieht. Dann kommen dir die Kontexte in den Sinn. Dann hörst du andere Bibelstellen, die hervorkommen. Dann sagst du, oh, genau, der in das Verborgene sieht. Deshalb bete ich im Verborgenen, weil er ins Verborgene sieht. Der Vater im Himmel. Und du siehst, da kommt so ein Reichtum aus einem Satz dieses Gebetes, das du jetzt 20 Jahre vielleicht einfach durchgebetet hast. Ich möchte dich sehr ermutigen, dies in der nächsten Zeit einmal zu nehmen als Gebetsgrundlage, dass unser Vater, und geh mal dadurch, jeden Tag betest du dasselbe Gebet anders. Andere Betonungen, andere Schwerpunkte. Und du wirst sehen, es ist so ein Reichtum, das könnte ich nicht da in kurzer Zeit auslegen. Wenn wir in dieser Art und Weise unsere Gemeinschaft, unsere intime Gemeinschaft mit Gott pflegen, dann wird in uns der Wunsch, in der Berufung zu wachsen, ebenfalls wachsen. Der Herr hat zu Mose gesagt, und das war in diesem Zelt der Zusammenkunft, der Herr hat zu Mose gesagt, du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Und ihr müsst das wissen, das war nicht auf dem Berg, das war in diesem Zelt. Der Herr hat zu ihm gesagt, du hast Gnade gefunden in meinen Augen und er sagt das heute zu dir, ich kenne dich mit deinem Namen. Und der Mose antwortet und sagt, so, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Jetzt stell dir das mal vor, du sprichst mit Gott, Angesicht zu Angesicht, er steht vor dir, er redet mit dir wie ein Mensch, wie ein Freund, sagt, hey, ich weiß, wie du heißt. Und du sagst, lass mich deine Herrlichkeit sehen, weil das nicht genug war, diese Gottesbegegnung, dieser übernatürliche Moment, dieser unvorstellbare Satz, ich kenne dich bei Namen. Und Mose sagt, wow, da muss noch mehr sein. Da muss noch mehr sein. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wir kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. Er ruft den Mose auf den Berg und sagt, ich werde mich dir zeigen. Ich werde meine Herrlichkeit an dir vorbeiziehen lassen. Aber du kannst mich nicht anschauen. Du musst dein Gesicht verdecken. Du kannst mir nachschauen aus der Ferne. Aber ich werde dein Gebet habe ich erhört und ich werde dir begegnen mit meiner Herrlichkeit. Er war die ganze Zeit in diesem Zelt, aber da muss doch noch mehr sein. Hast du das? Bist du an diesem Punkt, an dem du so viel Gemeinschaft hast mit deinem Gott, jeden Tag in dieser intimen Gemeinschaft, dass du sagst, es muss noch mehr geben. Das ist doch nicht alles, dass Gott mir begegnet, Angesicht zu Angesicht, da muss doch Herrlichkeit sein, das muss doch mehr sein. Ich habe die Wunder erlebt, ich habe gesehen, ich habe gehört, ich habe seine Stimme erlebt, aber lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und das führt dazu, in diesem Zelt der Begegnung finden wir den Ruf Gottes, in diesem Zelt der Zusammenkunft finden wir den Wunsch noch mehr, um in unserer Berufung zu wachsen. Es funktioniert leider einfach nicht umgekehrt. Du kannst nicht immer das Richtige tun und irgendwann kommt die intime Gemeinschaft. Es ist andersrum. In dieser intimen Gemeinschaft wächst deine Berufung. In dieser intimen Gemeinschaft wächst dein Wunsch noch mehr. Und darin wächst die Zusage Gottes und er wird dich gebrauchen über mehr, als du dir vorstellen kannst. Amen. Danke, dass ihr heute hier wart. Ich bete wirklich für euch, dass ihr diese Begegnung haben dürft, in dieser Intimität mit Gott, dass ihr diese Begegnung haben dürft und dieser Wunsch nach mehr in euch wächst und eine Freiheit entsteht, dass ihr diese Herrlichkeit etwas davon schmecken dürft. Herr, ich danke dir einfach und ich bitte dich, dass du jedem begegnest jetzt in der nächsten Zeit und mit ihm gehst, in ihn und sie näher zu dir ziehst und diese Gemeinschaft mit dir da wirklich tiefer wachsen kann. Amen.